time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. What's up? Der All-Ball-Podcast meldet sich zurück mit Folge 28. Yes, und an den Mics für euch sind wie immer der Phil.
Yo, yo, yo.
Und ich bin der Rob. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind wieder am Start. Die letzte Folge, bevor der Phil in Urlaub fährt.
Yes.
Der packt nämlich heute Nacht und fliegt dann nach Japan. Und dann versuchen wir, die nächste Folge dann irgendwie über 1000 Kilometer
und das werden wir dann sehen, ob das klappt.
Und, ja. Und Wunderwerk der Technik dann irgendwie aufzunehmen, aber ja. No guarantees, deswegen sind wir jetzt erstmal froh, dass wir heute aufnehmen.
Yes.
Auch wenn gefühlt nicht viel Zeit nach der letzten Aufnahme war. Deswegen ist nicht allzu viel passiert, aber LeBron genug. James ist zurück. Genau, genug. Eben. LeBron James ist zurück. Genug für mich als Lakers-Fan. Ich war ja natürlich sehr gespannt, wie LeBron James sich schlägt bei seinem Comeback. Vor allen Dingen habe ich mir ja Sorgen gemacht, dass er irgendwie dann auf Ballhog macht und jedem versucht, den Ball wegzunehmen. Und dann habe ich ja auch schon gesagt, wenn er mehr Würfe nimmt als Luka Doncic, dann fange ich an zu schreien und schmeiß den Fernseher aus dem Fenster. Hat er aber nicht gemacht, weil er hat sich in der Offensive sehr zurückgehalten, zumindest was die Würfe angeht. 7 Würfe hat er nur genommen, ja. Ne, 11 Punkte, dafür aber 14 Assists gegeben. Also hat sich ganz in den Dienst der Mannschaft gestellt und ich muss sagen, das sah gut aus.
Voll. Und ich meine, bis die Aufnahme jetzt raus ist, wird es noch mehr Spiele geben von den Lakers, weil wir haben jetzt hier Donnerstag, Dienstag droppen wir ja immer, aber Quick Reaction nach dem ersten quasi, also da kann man einiges reininterpretieren und ich finde, ja, auch aus meiner LeBron-Brille gesehen, war das schon, wie du sagst, so wie man sich's gewünscht hätte, kam er auch zurück, dass er eben nicht jetzt da reinstartet und denkt so, jetzt zeigt euch Mr. 40 Years Old, der erste Spieler, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, der erste Spieler, der tatsächlich in Jahr 23 noch auf dem Feld steht. Also das muss man, das ist schon komplett gestört und er steht halt nicht so irgendwie auf dem Feld und ist so der Roster-Auffüller-Locker-Room-Guy, sondern er kommt und er beeinflusst das Spiel. Also er kam jetzt nicht, Gott sei Dank, und nimmt 25 Würfe, sondern wie du sagst, 7. Fand ich auch sehr witzig. So, okay, ich bin, meine Double-Digit-Scoring-Streak ist noch am Laufen, mal Haken dran. Ich habe jetzt 11 Punkte. Jetzt verteile ich nur noch die Bälle wie Magic Johnson. Also ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, aber die Zusammenschnitte waren crazy, was er da veranstaltet hat. Heftige No-Look-Pässe in einer Tour. Der Ball ist gelaufen bei den Lakers. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ich meine, klar, Utah war jetzt bis dato nicht die beste Defense der Liga. Aber 140 kann man schon mal zünden. Und da hat LeBron auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag geleistet. Und hat ja eben, wie gerade schon gesagt, mit 11 Punkten seine komplett gestörte Streak am Laufen gehalten. Und das ist für mich wirklich, wenn es darum geht, was ist der unbreakable record in der NBA, dann ist es das, was LeBron seit 6. Januar 2007 macht. 1293 Spiele am Stück zweistellig. Das ist komplett, das ist das Unmenschlichste, was er in seiner so glorreichen Karriere geleistet hat. Das kann, also, das ist komplett gestört. Also, Wahnsinn.
Wir hatten im Spiel davor, vorm LeBron Comeback hatten wir die komische oder sehr kuriose Situation, dass LeBron beim G-League-Team war.
Ja.
Und Bronny James ist gestartet.
Yes.
Also wir hatten Bronny James in der Starting Five der Lakers, während LeBron James, All-Time-Leading-Scorer, in der G-League gespielt hat.
Ja.
Wahrscheinlich auch das allererste Mal ever, dass sowas passiert ist und auch das allerletzte Mal, dass wir sowas sehen.
Safe.
Total gestört, ja.
Und jetzt wieder vom G-League zum 40-Year-Old Superstar.
Ja.
Ja, also Wahnsinn. Also ich fand auch wirklich, dadurch, dass das alles so aussah, wie es aussah, war es auch irgendwie gleich wieder so eine Feel-Good-Story. So, er ist wieder da, er ist fit, die Lakers haben Spaß, alle lachen, sie machen 140 Punkte, er verteilt die Bälle und so und das war top, genauso muss es aussehen. Genau, und gleichzeitig hält er eben die Streak, also nur nochmal, Steph Curry, hatten wir letzte Folge groß darüber gesprochen, macht 95 in zwei Spielen, zweimal über 40, und ein Spiel später 9. Und das ist halt was, das ist LeBron einfach, also nur nochmal, weil ich das einfach nicht fassen kann, das ist ihm einfach seit 2007 nicht mehr passiert. Das ist komplett verrückt einfach. Komplett verrückt. Ja, crazy. Auf jeden Fall, LeBron ist da und eine ganz wichtige Kleinigkeit, also wie gesagt, da kann man jetzt viel interpretieren. Es sah stark danach aus, als würde er Luka Doncic das Zepter übergeben. Er hat sich zurückgelehnt, er war auf dem Beifahrersitz, er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und das ging schon mit Ankündigung der Starting Five los, weil Luka Doncic war der letzte Spieler, der aufgerufen wurde. Und das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber vor allem bei so einem Comeback hätte man ja eigentlich erwartet, Alter, safe, LeBron lässt sich das jetzt hier nicht nehmen, sich feiern zu lassen als der letzte verbleibende Spieler, der aufgerufen wird. Und das sind Kleinigkeiten, die sind wichtig und deswegen ja, bin ich fast euphorisiert nach diesem Spiel, weil ja, wenn die Lakers diese Chemistry aufrechterhalten, dann sind sie ein Contender, sage ich jetzt einfach.
Nö, nee, stimmt. Ist also ich meine, LeBron hat ja auch paar Assists an Spieler gegeben, mit denen er vorher noch nie zusammengespielt hat. Ja. Unter anderem Jake LaRavia oder DeAndre Ayton. Yes. Und wir hatten diese lustige Situation, dass er DeAndre Ayton einen Alley-Oop-Pass gegeben hat. Und DeAndre Ayton hat dann in der Pressekonferenz gesagt, das war der zweite Alley-Oop-Pass, den er jemals von LeBron James bekommen hat. Der erste war, als er in der 8. Klasse war, beim LeBron James Camp.
Ja.
Und da hat ihm LeBron James, dem, weiß nicht, wie alt man in der 8. Klasse ist, weiß ich, 14, 15-Jährigen oder sowas, hat ihm da einen Alley-Oop gegeben, den er dann auch gestopft hat und LeBron James musste lachen.
Ja. Und auch da war schon die Double-Digit-Scoring-Streak am Laufen, das muss man sich auch mal geben. Crazy. Nee, und das sind die Kleinigkeiten. Wir haben vor der Saison auch in unserer Preview gesagt, wie wichtig DeAndre Ayton sein wird. Und deswegen waren auch das wichtige Kleinigkeiten, dass LeBron zurückkommt und DeAndre Ayton wieder mit einem 20-Punkte-Double-Double aus dem Spiel rausgeht und Assists von ihm fängt, die aussehen, als hätten sie schon öfter zusammengespielt. Und das sind halt die Kleinigkeiten. Ich meine, LeBron, über ihn wurde eigentlich alles gesagt, All-Time-Top-Scorer, aber er ist halt auch in anderen All-Time-Listen, unter anderem bei den Assists, ganz weit vorne. Jetzt hat er sogar bei den Dreiern Reggie Miller überholt, was auch komplett absurd ist. Aber er ist einer der besten Passgeber oder vielleicht der beste Passgeber, der jemals auf der Small-Forward-Position gespielt hat. Und das zeigt sich jetzt auf jeden Fall in Kombination mit Luka Doncic und dem Playmaking von Austin Reeves. Werden die Lakers offensiv eine Maschine sein, wenn sie dieses, ja, auch diesen Feel-Good-Basketball aufrechterhalten können? Ja. Weil klar, da kommen auch andere Gegner als Utah, um Gottes Willen, aber.
Klar, aber Feel-Good ist natürlich tatsächlich wichtig, besonders bei so einem Spieler wie DeAndre Ayton. Bei 100%. Dem sieht man nämlich, dass es ihm richtig Spaß macht, wieder Basketball zu spielen. Ja. Der ist nur am Lachen, hat ein riesiges Grinsen im Gesicht und freut sich einfach, dass er halt sowas wie 10 von 13 praktisch jede Nacht werfen kann, weil er fast nur Alley-Oops bekommt und einfach stopfen kann und dann...
Ja. Ja, und er bekommt halt den Ball da, wo er gefährlich ist. Also ich meine, er ist ja auch eben kein klassischer 0815 Brett-Center. Da hat er auch ein gutes Repertoire an Moves, kann auch mit der linken Hand scoren und so. Also der ist ja schon gut, der wäre nicht umsonst Nummer 1 Pick. Und das freut mich schon auch, das zu sehen, dass er da so wieder zu neuem Leben kommt oder neu aufblüht jetzt mit den Lakers.
Weil du ihn auch in der Fantasy League hast.
Weil ich ihn auch in der Fantasy League habe und er tatsächlich sich zu einer meiner Konstanten bisher so mausert, ja. Die ersten paar Spiele waren noch so ein bisschen wackelig, aber jetzt in letzter Zeit macht er das schon echt ordentlich.
So 2010 oder so, ne?
2010 macht er relativ oft, ja.
Ja. Ja, ja gut. Dann kommen wir mal zu einem Team, bei dem es nicht so gut läuft. Mhm. Wie von mir prognostiziert, möchte ich unterstreichen. Die Indiana Pacers kriegen kein Bein auf den Boden. Die liegen momentan bei, ich glaube, 2-13 oder 1-13. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich glaube, sie haben immer noch einen Sieg nur, ja.
Okay, ja. Es wird eh wahrscheinlich überholt sein, diese Statistik, wenn die Folge rauskommt. Aber das sieht ganz übel aus und wir sind schon, ich meine, wir sind jetzt bald, sind wir so nah dran, dass es so ein Viertel von der Saison um ist.
Eben.
Und so ein 1,15 oder 2,20 kannst du einfach nicht mehr aufholen. Und weil dann irgendwann sagen sich auch die Verantwortlichen, ja, okay, weißt du was, der Draft Pick, also die Draft, der Draft ist gut dieses Jahr, die Draftklasse, lassen wir das und dann spielen halt die Rookies und G-League.
Aber es ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, also wie du sagst, wir sind jetzt bei so 20%, nähern uns da 25% an gespielten Spielen schon. Da ist es ja nicht nur eine Tendenz, da ist es einfach, also ich glaube, es gab selten, dass nach 20-25% der Spiele eine Mannschaft so eine komplette Kehrtwende hingelegt hat, wenn die wirklich mit ein, zwei Siegen nur da standen.
Mhm.
Also, und ja, auch wie du sagst, kommt natürlich dann irgendwann so das Management oder halt die Ownership und sagt so, ey, Shutdown, wir schauen auf den Draft, aber dass das in so einem Ausmaß passiert, weiß ich nicht, ob ich das vorher jemals gesehen habe. Also das ist wirklich das eins der größten Licht- und Schatten-Teams aller Zeiten, weil wirklich von, also wir haben es schon mehrfach gesagt, Spiel 7 in den NBA Finals. Sie waren kurz davor, den Titel zu gewinnen und kacken jetzt ab und sind die schlechtesten von allen und kriegen nichts, gar nichts hin. Gleichzeitig natürlich auch die Monster-Verletzungsseuche. Klar, also Halliburton über allen natürlich, aber auch die vermeintlichen, die sich entwickeln hätten sollen, die jetzt in diese Lücke hätten reingehen sollen, reinwachsen sollen. Andrew Nembhard, Benedict Mathurin, Aaron Nesmith, immer wieder verletzt, hier mal 2 Wochen, da mal 3 Wochen und so. Und da kommst du natürlich nicht in den Rhythmus, aber das ist schon wirklich unfassbar. Also,
es erinnert mich ein bisschen daran, an die Saison, die San Antonio Spurs hatten, als sich David Robinson verletzt hat.
Mhm.
Und die waren zwar sie waren nicht in den Finals davor, im Jahr davor, waren halt ein gutes Playoff-Team und zumindest einfach schon so eine Art Contender.
Ja.
Aber ja, das sah nicht so aus. Ich meine, dann hat sich David Robinson verletzt. Die San Antonio Spurs waren praktisch die schlechteste Mannschaft der Liga und haben dann im Draft Belohnung Tim Duncan bekommen.
Dann sind die Twin Towers entstanden durch die David Robinson
Verletzung. Und dadurch sind die Twin Towers entstanden. Und ist ja immer noch mein Hot Take, dass David Robinson schon zum All-Star-Break hätte zurückkommen können. Mhm. Aber da waren sie halt schon mit das schlechteste Team der Liga.
Ja.
Und dann haben sie sich gesagt, okay, bevor wir jetzt unseren besten Spieler wieder zurückholen, packen wir ihn halt für den Rest der Saison, ist verletzt und dann waren sie das schlechteste Team der Liga und dann haben sie Tim Duncan bekommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ähnlich bei den Pacers laufen wird, wenn die bis zum All-Star-Break nicht mindestens bei, weiß nicht, 40% sind oder so, dass die dann sagen, ciao.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also dass du so, ich meine, Was macht es mit deiner Psyche? Also ich finde es auch super erstaunlich eben, dass das, also quasi what a difference a year makes, also dass das wirklich von einem Jahr ins andere sich so ändern kann. Aber ich glaube, während einer Saison, dass du, also wenn du dich so in so ein Loch gespielt hast, da bist du irgendwann, ich weiß nicht, welche Impulse dich da rausholen können. Ich glaube, da bist du irgendwann mental so durch oder so in diesem, keine Ahnung, also ich glaube, nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, weil, keine Ahnung, du als einzelner Spieler, was ist das für ein Pascal Siakam jetzt für eine Situation? Bist du eigentlich so ein typischer All-Star? Den haben wir gar nicht aufgezählt bei Team World, weil er jetzt mit den 1-12 Pacers da vielleicht dieses Jahr kein All-Star wird, aber ja, ist er auch Kamerun, glaube ich. Und dementsprechend ja, also jemand, der maximal etabliert ist, der mehrfach schon All-Star war und jetzt krebst du da irgendwie rum und spielst so um nichts, weiß ich nicht. Also bin ich echt gespannt, was die Pacers da machen, weil es ist einfach nur schade. Und wir sind nicht die Einzigen, denen das auffällt. Tatsächlich Shoutout an meinen Main Man Danny, der hier auch mir neulich einen Mini-Podcast per Voicemail gedroppt hat, also in WhatsApp. Und der auch gesagt hat, ey, krass, er als Knicks-Fan, also ist nicht so ein Knicks-Fan und Pacers, er freut sich jetzt, aber das wollte ich jetzt nicht sagen, ist kein Zusammenhang, sondern er als Knicks-Fan, ja, gut, obwohl die auch nicht geil spielen, langsam haben sie so eine gewisse Konstanz drin und es wird schon passen hinten raus. Aber was ist mit den Pacers? Und ich habe auch gesagt, du, keine Ahnung, Mann. Super Coach, an sich sollte ja der Roster funktionieren. Also sie sind ja nicht mit einem 40 Punkte, 20 Assists im Schnitt Halliburton so weit gekommen, sondern als Team. Also es ist mir unerklärlich. Also ja, ich kann
nicht. Es sind die Verletzungen. Also auch ja, wenn ich sage, also ich habe es prognostiziert. Also so mit so vielen Verletzungen habe ich auch nicht gerechnet. Ja. Also da ich habe letztens dieses eine Bild gesehen, wo hier diese Injuries und Out for the Game oder so. Das war eine Liste, die war so lang wie meine Hand. Also
ja, klar.
Das ist einfach krass.
Ja, aber also wenn es ein Team gibt, wo man eigentlich gedacht hat, die sind irgendwie so aufgestellt, dass die das einigermaßen kompensieren. Also ich meine, keine Ahnung, wenn sie jetzt mit 5-10 dastehen würden, aber so 1-13 oder halt 5-9, was weiß ich, das ist halt schon hart, Mann. Ja, aber also wie gesagt, what a difference a year makes. Es kann genau andersrum gehen, würde ich eine geschwinde Überleitung hier machen zu den Detroit Pistons, die aussehen, als wären sie ein krasser Contender tatsächlich, die, ich glaube, 13-2 aktuell jetzt haben, außer da hat sich noch was geändert. Und die ja letztes Jahr war es dann besser, da waren sie ja dann schon in den Playoffs, aber die zwei Jahre davor halt den Vogel komplett abgeschossen haben und das, was die Indiana Pacers gemacht haben, halt, also jetzt in 14, 15 Spielen haben die halt zwei komplette Saisons durchgezogen. Die hatten ja da, was war das für eine Losing Streak, über 30 oder so? Verrückt. Und die gehen jetzt rein, auch nach 20% der Spiele ungefähr mit einem 13-2. Also da muss schon mit dem Teufel zugehen, dass die nicht unter den ersten drei im Osten am Ende sind. Vielleicht sogar erster, so wie sie gerade spielen. Also das ist schon eine krasse Entwicklung. Kate Cunningham jetzt auch Signature-Shoe im Anmarsch. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht so ganz, aber finde ich cool für ihn. Und Jalen Duren, ein wahnsinnig gutes Duo, funktioniert brutal. Und dann stecken diese beiden anscheinend das ganze Team an. Verrückt.
Ich finde es ganz gut, wenn diese Traditionsteams halt gut sind, weil ich finde, die Liga braucht das. Also sowas wie die Pistons, die Knicks, natürlich die Lakers, die Bulls sind auch wieder besser als letztes Jahr. Also das finde ich halt wichtig, wenn wir halt diese traditionellen großen Teams stark haben. Und so ein bisschen gehören da tatsächlich auch die Orlando Magic rein. Mhm. Weil die natürlich in den 90ern ihre Blütezeit hatten und die scheinen sich auch gefangen zu haben jetzt, nachdem ja der Saisonanfang so ein bisschen holprig war, haben die jetzt zum ersten Mal eine positive Bilanz, haben die letzten 4 von 5 Spielen gewonnen und das ohne Paolo Banchero.
Yes.
Und hier ist mein Hot Take. Ich glaube, sie sollten Paolo Banchero versuchen zu traden und dafür versuchen, einen ordentlichen Big Man zu bekommen oder einen All-Star-Point Guard, weil ich glaube, also das ist kein Zufall, dass die Winning Streak angefangen hat, als Paolo Banchero auf der Bank saß und Franz Wagner ein bisschen mehr Freiheiten hatte, weil ich glaube auch, dass die sich so vom Skillset nicht so gut ergänzen, die sind sich einfach zu ähnlich.
Also die Annahme hatte ich auch die ganze Zeit schon, auch die letzten Jahre. Trotzdem hat es ja irgendwie funktioniert. Aber ja, jetzt, also hast du auf jeden Fall einen validen Punkt, glaube ich, weil, also vor allem, wenn man sich jetzt eben vorstellen würde, okay, also nichts gegen Jalen Suggs, aber keine Ahnung, ist der wirklich ein guter Starting Point Guard in der NBA?
Jalen Suggs wird sie nicht in die Conference Finals bringen.
Würde ich nämlich,
in die Finals oder zur Meisterschaft.
Würde ich nämlich auch nicht sagen. Also Point Guard wäre wahrscheinlich das Allerbeste. Also auch wenn man sieht, wie gut Franz Wagner bei Team Deutschland mit Dennis Schröder harmoniert zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das wär auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, ja, gebe ich dir recht. Big Man ist halt schwierig heutzutage, finde ich, weil ja, welche Art Big Man bräuchten sie? So. Und also ich finde, Big Man ist echt.
Also ja, also die wachsen natürlich nicht auf den Bäumen. Also das ist halt auch irgendwie einfach nur eine Wunschvorstellung. Ja. Wenn ich Orlando Magic-Fan wäre, dann hätte ich gesagt, okay, so einen bräuchten sie. So eine Art Jalen Duren wäre halt, halt gut.
Klar,
aber die gibt's halt nicht mehr als einmal in der Liga oder zweimal.
Ja. Ja.
Und was Point Guard angeht, ich meine, da kommen wir dann schon praktisch zum nächsten Team, über das wir sprechen wollen. Was wäre denn, wenn Dennis Schröder zu den Orlando Magic geht, weil anscheinend der Stint bei den Sacramento Kings nicht so gut verläuft, wie wir gehofft haben. So von wegen endlich mal ein Team, das er anführen kann. Er ist wieder in der Starting Five, er ist wieder Starter. Und es läuft gar nicht gut für den Dennis.
Es ist crazy. Also das wäre tatsächlich sehr schön aus meiner Sicht und auch aus dieser Nostalgie-Magic-Sicht, sagen wir es so, wenn er tatsächlich in Orlando landen würde. Aber weiß nicht, ob das was wird, aber es wäre auch, aus deutscher Sicht wäre es natürlich komplett absurd.
Dann
sollen sie noch für Isaiah Hartenstein traden, dann haben sie 5 Deutsche in der Starting Five, so ungefähr. Aber was in Sacramento da ist, also ich finde es super ätzend und super schade für Dennis Schröder, weil, also ich habe mich echt für ihn gefreut, als ich das gelesen habe mit, hey, 3 Jahre, 45 Millionen, ein ordentlicher Vertrag, den er sich echt verdient hat. Er wird wahrscheinlich starten. So kam es auch. Und jetzt ist es dann so, jetzt entwickelt sich das ganz komisch. Die stehen da mit 3 Siegen, 12 Niederlagen, spielen, keine Ahnung, komplett nichtssagend, so ein bisschen ohne Energie, ganz strange. Man hatte die Hoffnung, deswegen habe ich sie vielleicht dann auch in der Season Preview ein bisschen besser gemacht, als sie jetzt bislang sind. Man hatte die Hoffnung, dass das irgendwie zünden kann, auch so mit diesem, hey, Dennis Schröder, du darfst. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, was mit dem Sabonis los ist, denn das war für mich einer der konstantesten Spieler der letzten 2, 3 Jahre, einer, auf den immer Verlass ist, der auch immer seine Stats liefert und so.
Was macht der? Also ich hab's gar nicht
auf dem Schirm. Er scored auf jeden Fall nicht annähernd so gut wie sonst. Er ist auch nicht mehr dieser Triple-Double-Spieler, würde ich sagen. Also das hat irgendwie nachgelassen. Weiß nicht, ob das am Coach liegt oder, also ich meine, Doug Christie, Kings DNA ist da. Der weiß ja auch, wie die Kings damals erfolgreich gespielt haben, aber irgendwie haut es nicht hin. Und naja, dass halt das Chicago-Duo Levine und DeRozan, wenn sie in Chicago schon nichts gerissen haben, vielleicht nicht nach Sacramento kommt und dann da auf einmal ein Top-4-Team aus denen macht, hätte man sich auch denken können. Aber insgesamt ist es halt so, also für Dennis Schröder ist es natürlich auch ein bisschen blöd. Also mich freut es für Russell Westbrook, dass er Stats liefert wieder und mit Energie spielt. Für Dennis Schröder ist das jetzt ein bisschen blöd, weil dadurch ist so diese Starting Point Guard Geschichte, die kippt so ein bisschen. Also dann war er auf einmal auf der Bank, dann war er wieder da, so was ist es jetzt? Auch wenn er von der Bank kommt, hat er seine 30 Minuten oder irgendwas. Also das ist schon okay. Aber er hat dann halt jetzt auch schon Spiele gehabt, wo er komplett genullt hat und so. Und weiß nicht, dann macht er im nächsten wieder über 20. Also es ist so, es ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin. Und das Schlimme ist halt eben dieser nichtssagende Basketball. Also es wirkt so, als spielen die ohne Energie. Also ich habe das Spiel gegen die, was war das, gegen, was war denn das? Das war am Sonntag erst. Jetzt habe ich echt den Gegner vergessen. Wann ist die Spurs?
Ich wollte gerade sagen, das waren doch die Spurs, oder?
Ich glaube schon, ja.
Das, was auf Prime ist.
Die Spurs ohne Wemby waren das, oder?
Ja.
Ja, genau. Und es war so, ich meine, ohne Wemby, wo man eigentlich denken müsste, okay, die Spurs sind wesentlich schlechter. Ich meine, klar, die haben De'Aaron Fox jetzt wieder, der ist jetzt auch nicht irgendjemand und so. Und auch die jungen Wilden von San Antonio funktionieren ja auch gut. Aber das war so, das keine Ahnung, es war einfach irgendwie nichts Genaues. Und du siehst dann, Dennis Schröder gibt Gas, er gibt in der Defense Gas, er hustelt und so. Aber es sieht so aus, als wären er und Russell Westbrook die einzigen, die so aus dem Arsch kommen. Und die anderen, weiß nicht. Also DeMar DeRozan hat so rein vom Boxscore her, denkst du so, ja, okay, passt. Der hat teilweise krasse Wurfquoten, macht nur 2 oder 3 daneben und hat aber ein Plus-Minus von minus 20, minus 25, was er irgendwie, also wie geht das? So, das macht irgendwie keinen Sinn. Was in der Fantasy League wahrscheinlich nicht ins Gewicht fällt, da ist er gut, aber in einem echten Spiel ist es halt irgendwie, ja. Und dadurch ist Sacramento, was machen die jetzt? Also es ist die gleiche Situation fast wie mit den Pacers. So, was machen die jetzt?
Ja. Ja, also, aber ich weiß nicht, was die Kings für Ambitionen hatten. Ne? Die Pacers hatten natürlich, nachdem sie Finals gespielt haben, sehr viel höhere Ambitionen. Und die Kings sind so gefühlt jedes Jahr zwischen eher schlecht als recht.
Voll. Also so ein bisschen, man hat halt irgendwie gehofft, dass, ja, keine Ahnung, wenn dann ein vernünftiger Point Guard jetzt auch mit dem Sabonis und so, aber ey, keine Ahnung, Mann. Also das ist irgendwie, also ich finde es voll für den Arsch aus Dennis Schröder Sicht, dass sich das so entwickelt. Und jetzt ist es eher so, also da haben wir jetzt, da passend zu deinem Hot Take, da haben wir jetzt einen möglichen Deal auf jeden Fall. Also schaut, dass er den nach Orlando holt.
Weil, fertig. Also, das muss man ja sagen. Also mit Franz Wagner funktioniert er ja. Ne? Also in der deutschen Umgebung, in Anführungsstrichen, läuft's.
Und ich glaube, das ist auch, also dieses Zwischenmenschliche, also so wie ich Dennis Schröder bisher kennengelernt und wahrgenommen habe, ist das super wichtig für ihn. Und ich glaube, wenn das gerade mit der Chemistry bei denen nicht hinhaut, Alter, dann kannst du. Also wie traurig ist denn es auch, wenn du hustelst und die anderen nicht? Das ist halt so, ja, okay, cool. Ich bin jetzt hier im Ball hinterher gesprungen und lieg am Boden und ihr macht irgendwelche schwindlichen 1-gegen-1 Scheiß. So, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht.
Apropos Chemistry und Orlando Magic, hast du die Celebration von Franz Wagner und Mo Wagner gesehen?
Mm. Ja, die vorm Spiel hier. Den,
dieses Melken, dieses den, so
ja,
und dann.
Genau. Ja.
Okay.
War eine wilde
machen.
Nummer auf jeden Fall.
Also
ja.
Die amerikanischen Fans waren schockiert, haben gefragt, ja, ob das ein deutsches Ding ist.
Ja.
Ob man das so macht.
Ist es ganz typisch, macht jeder.
Ja, klar, machen wir. Ist, in jedem Spiel ist das so.
Ja, also macht man auch zum Hallo-Sachen teilweise.
Ja, Melken. Ja.
Ja. Ja. Ja, ist einiges los in der NBA. Also da bin ich echt gespannt, was unsere Prognosen, unsere Preview, ja, was sich davon bewahrheiten wird, weil leider Gottes die Kings spielen um die rote Laterne im Westen.
Ja, ja. Ich meine, wir haben die rote Laterne im Westen, haben wir ja, also in der Division haben wir es Phoenix Suns angerechnet, die tatsächlich
die 9-6
oder so haben. Und ja. Devin Booker, ich hätte ihn fast Dylan Booker genannt, aber
ja, Dylan Brooks.
Dylan Brooks hat er auch im Team. Devin Booker spielt out of his mind.
Also
Wahnsinn
eigentlich.
Also nicht nur krass viele Punkte, sondern auch gute Wurfquoten. Also
ja, und die sind super ähnlich. Die haben ja, also Jalen Green hat ja kaum gespielt bisher. Wäre dann der vierte im Bunde quasi, Devin Booker, Jalen Green, Grayson Allen und Dylan Brooks, also auch körperlich so in etwa ein Größenniveau, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Also, weiß nicht, also bis dato schauen die nicht so schlecht aus.
Mhm.
Kann man nichts sagen. Haben wir uns eventuell getäuscht, aber
ja, du, also
ist ja noch lang.
Wir haben ja vorausgesagt, dass wir uns bei dem einen oder anderen Fall auch täuschen könnten.
Ja.
So ähnlich sieht es ja auch bei den Houston Rockets aus.
Ja, die sind jetzt doch legit.
Die jetzt doch loslegen. Und schauen wir mal bis zum All-Star-Break, was sich da tut.
Yes.
Aber ich würde sagen, wir liegen so besser als 50-50 sogar mit unseren Tipps.
Ja, safe. Das
und das passt schon. Also zumindest sind die Lakers besser, als viele andere gesagt haben.
Ja.
Und wir haben sie, glaube ich, richtig eingeschätzt.
Ja.
Zum Thema Injuries habe ich eine News. Und zwar will die NBA von allen NBA-Spielern biomechanische Daten sammeln, was in einem Projekt helfen soll, die Verletzungen irgendwie unter Kontrolle zu bringen, die ja praktisch schon seit ein paar Jahren komplett austicken. Das geht einfach nicht mehr. Du hast halt Superstars, die am Band verletzt sind. Und Load Management wird überall betrieben. Also das versucht man jetzt so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen und praktisch alle Spieler die biomechanischen Daten praktisch einzusammeln.
Ja.
Und müssen wir mal schauen, was das hilft. Aber ich bin zumindest schon mal froh, dass jetzt so eine wissenschaftliche Herangehensweise getroffen wird und nicht einfach nur so nach dem Motto, Herr Doktor, es tut weh, wenn ich so mache, und dann dann machen Sie nicht so. Ja. Also das ist nicht die Antwort. So ähnlich ist, kam mir das immer beim Load Management vor.
Ja,
also es tut weh oder er verletzt sich, wenn er spielt. Ja, dann spielt er halt nicht.
Ja.
Das ist also nicht die Lösung.
Ich bin natürlich da jetzt absolut kein Experte, aber das klingt für mich auch vernünftig. Wie du sagst, die wissenschaftliche Vorgehensweise ist ja fast immer die beste. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was der Simon Eden uns damals erzählt hat mit diesem, es wird nur die Verletzung an sich bekämpft, was jetzt akut in diesem Moment passiert, aber es wird nicht wirklich nach der Ursache geforscht oder die Ursache angegangen. Und das klingt für mich jetzt von der Vorgehensweise schon ein bisschen mehr nach Ursachenforschung auch, weil es geht ja da um die sogenannten Soft Tissue Injuries, so wie ich es gehört habe, ne? Genau.
Ja.
Ja. Ja, und das sind ja auch, also finde ich gut, wenn man da auch so, es klingt ja so ein bisschen langzeitstudienmäßig, dass man da diese ganzen Daten erhebt und auch wirklich das so, ja, beobachten, monitoren kann, wie sich die Sachen entwickeln. Weil, ja, wie du sagst, links und rechts knicken die Superstars ein und weiß nicht, ob es seitdem ich das so verfolge in der NBA, ob es da schon so viele, vor allem Langzeitverletzte, wie in den letzten paar Jahren halt gibt. Also dieses ganze Out-for-Season-Ding ist schon hart.
Ja, ja, gerade hier dieses was war dann am Ende der letzten Saison, wo dann auf einmal drei Spieler mit der Nummer 0.
Genau. Alle die Achillessehne
alle drei die Achillessehne gerissen haben. Wer war das? Halliburton, Lillard
und Tatum.
Wer war der dritte? Und Tatum, ja, genau.
Ja. Also, ja. Das ist crazy. Also.
Ja, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Und ja, ich hoffe, dass sie da dranbleiben und vielleicht sogar was rausfinden, um das irgendwie so ein bisschen zu kontrollieren, im Zaum zu halten oder dass ihnen was einfällt. Weil so kann es eigentlich nicht weitergehen.
Nee.
Also auch für die Leute, also für die Fans, meine ich.
Voll.
Ja, sparst dir ein Ticket zusammen, weiß ich nicht, wie viele Monate lang, die sind ja auch arschteuer.
Ja.
Dann kommst du da hin und dann siehst du irgendwie, weiß ich, irgendwelche G-League-Spieler, weil die Superstars Load-Management haben.
So kann es laufen. Ja, ist mir auch schon passiert. Ist dann halt bitter. Aber ja.
Kommen wir zum Eumel der Woche. Unsere neue Rubrik, die wir vor zwei Wochen, glaube ich, ins Leben gerufen haben. Ich muss zugeben, ich habe keinen. Also mich hat jetzt diese Woche noch niemand genervt, aber die Woche ist ja auch noch jung. Also wir sind ja auch erst am Donnerstag jetzt. Du hast aber jemanden.
Ja, ich habe auch vorhin gedacht, oh shit, ich habe gar keinen Eumel der Woche. Es ist nichts passiert, was mich aufgeregt hat, oder es gab niemanden, wo ich mir ans Hirn fasse. Aber wir haben ja das letzte Mal schon gesagt oder die letzten Male, dass es ja eigentlich genug Kandidaten in der NBA gibt, die ja regelmäßig Aktionen bringen oder Statements raushauen. Also deswegen ich hoffe, dass wir wirklich keine Folge ohne Eumel jetzt mehr hören werden. Und das ist einer dieser Kandidaten, der auch einen eigenen Podcast hat. Der auch wahrscheinlich in den letzten Jahren die meisten technischen Fouls hatte. Es ist Draymond Iron Nut Kicker Green. Der einzig wahre. Und zwar fand ich, also es geht wieder um was mit einem Fan. Du hast dich das letzte Mal aufgeregt über Fans, die das Feld stürmen. Ich bin auch absolut kein Fan davon und verstehe, also keine Ahnung, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich so courtside sitze, mich so mit einzelnen Spielern anzulegen. Also das ist auch was, das geht völlig gegen mein Naturell. Das verstehe ich nicht. Also was... Keine Ahnung, also was reitet dich da? Deswegen, also grundsätzlich finde ich es beschissen, dass die Fans das machen. Aber die Reaktion von Draymond Green ist so elends peinlich. Fand ich unfassbar. Also zum einen musst du drüber stehen, bis zu einem gewissen Grad.
Lass kurz die Situation erklären, genau. was ist passiert.
Genau, deswegen sei bis zu einem gewissen Grad solltest du drüberstehen. Und die Situation ist eine absolute Drüberstehsituation, meiner Meinung nach. Und zwar war das ein Auswärtsspiel in New Orleans bei den Pelicans. Und ich glaube, Draymond Green hat einen Foul gemacht oder was, steht dann da so zum Rebound an der Freiwurflinie. Und Courtside quasi Baseline sitzt ein Fan, beziehungsweise steht dann ein Fan, der sich mit Draymond Green anlegt, was auch so weit ging, dass so wirklich der Ref das irgendwie klären musste, so Brust an Brust mäßig. Der Typ war übertrieben groß irgendwie.
Ich habe auch gedacht, die sind fast gleich groß.
Also der war doch safe 6'8 oder sowas. Also der hatte mindestens die Größe von Draymond Green. Auf jeden Fall hat er Draymond Green wiederholterweise als Angel Reese bezeichnet, weil Draymond Green in diesem Spiel aus nächster Nähe ständig den Korb verfehlt hat und immer wieder seine eigenen Rebounds geholt hat. Das, was Angel Reese quasi ständig macht, wo sie ja sich tatsächlich den Begriff Knee Bounce hat auch schützen lassen. Also Draymond Green hat eine große Zahl an Knee Bounce geholt in diesem Spiel. Dementsprechend wurde er, keine Ahnung wie oft, als Angel Reese bezeichnet von diesem Fan, der sich halt kaputt gelacht hat, hahaha, Angel Reese, Angel Reese. Das hat Draymond Green so auf die Palme gebracht, dass es eben hier fast eskaliert ist. Also hat eigentlich nur noch so eine Hauerei gefehlt. Mhm. Verbal Altercation haben sie es genannt, aber es war schon so ein bisschen so Brust an Brust mäßig, wie es halt auch zwischen Spielern oft passiert. Und das Statement oder die Erklärung danach von Draymond Green ist halt so, also das ist fast frauenfeindlich, ist halt so, so, so schlimm. Mhm. He just kept calling me a woman.
Ah, ja.
It was funny at first, but you can't keep calling me a woman. Weil er mit a woman's name Angel Reese benannt
ja,
wird.
Ja, ja.
I got 4 kids and 1 more is on the way. Just don't be disrespectful. So, also es ist für ihn als Mann eine schwere Beleidigung, mit einem Frauennamen betitelt zu werden.
Mhm.
So.
Ja.
Und sorry, aber das sagt mir alles, was ich über Draymond Green wissen muss. Weil wenn es eine Beleidigung ist, eine, und wir sind selber keine Fans von Angel Reese, das liegt aber so an, da gibt es verschiedene Faktoren. Nichtsdestotrotz ist sie WNBA All-Star und keine Ahnung was. Also sie ist ja schon eine gute Spielerin in der WNBA. So, er ist jetzt auch nicht der Feinmotoriker. Deswegen, also der Vergleich war jetzt gar nicht mal verkehrt, fand ich. Und schon eigentlich eher funny. Aber dass du danach dich, also klar, zum einen musst du erstmal eskalieren. Ja. Aber dass du danach das erklärst, indem du sagst, yo, du kannst mich nicht einfach Frau nennen, das fällt uncool. Was sagt es über dich aus? Weil eine Frau einfach schlechter ist als du, weniger wert ist als du, so weil du Alpha-Male oder was? Oder was ist das?
Ja.
Und das finde ich einfach nur so peinlich. Deswegen für mich ganz klar Eumel der Woche, Draymond Green, der tief blicken lässt mit diesen Aussagen und sich outet als absoluter Depp einfach. Also ist jetzt nicht so, dass ich mir das nicht schon vorher gedacht habe, aber das war so ein weiterer Draymond Green-Moment, wo ich einfach denke, Alter, was ist das einfach für ein Vollidiot?
Also Draymond Green kann froh sein, dass wir Eumel der Woche erst seit 2 Wochen haben.
Yes.
Weil so seit Jahren gibt es immer wieder Sachen. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, Eier-Nut-Kicker,
ja.
Der ist so spätestens da, wäre auch für mich Eumel der Woche schon gewesen,
ja,
vor
100%.
2, 3 Jahren.
Mehrfach.
So oft, wie er Leuten in die Eier getreten hat oder einfach irgendwelche Wrestling-Moves auspackt. Also, mich wundert, dass er überhaupt noch in der Liga ist, ehrlich gesagt. Also bei dem, was er sich regelmäßig leistet, bei dem, was man eigentlich schon von ihm erwartet, dass er so ein Image hat.
Es ist, weil er bei den Warriors ist.
Ja, das kann tatsächlich sein.
Also
ja.
Das ist halt einfach, weil er im gleichen Team wie Steph Curry spielt und weil Steve Kerr sein Coach ist. Weil sonst, also ich finde es auch schon immer, ich check das gar nicht. Und er lügt ja dann auch immer. Also es ist ja dann auch, er hat ja noch nie gesagt, boah ja, da ist mir einer ausgerutscht oder
Er hat noch nie gefoult.
Immer nur was, nee, war keine Absicht, Alter. Nee. Und wie gesagt, solche Aktionen wie das jetzt zeigen mir eh, dass bei ihm in der Birne leider einiges falsch läuft, weil, ja, keine Ahnung, Alter. Also klar, Hitze des Gefechts, Adrenalin, aber nach dem Spiel ist es vorbei und dass du dann eine Erklärung abgibst, so, ja, ey, ich bin keine Frau, ist voll disrespectful, halt am Maul. Also,
aber wenn du dich mit einem Spieler anlegst, dann solltest du tatsächlich mindestens 6'8 sein.
Ja.
Weil wenn so ein 5'7, 5'8 Guy wie ich mich mit 6'8 anlegen würde, wäre es, glaube ich, eher funny.
Ja.
Und wird wahrscheinlich nicht so glimpflich ausgehen, aber.
Aber das war schon irgendwie so ein bisschen die Kirsche on top, so. Also das war schon so, da steht dieser Typ und ist einfach so ein Bär. Also es ist voll. Ich habe das am Anfang so in dem kurzen Clip, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Dann war es halt mehrfach und dann denke ich so, Alter, der ist ja mit dem wirklich einfach face to face. Und Draymond Green ist jetzt nicht der Überriese, aber.
Ja, aber er ist halt auch Basketballgröße, hat er.
Ja, also ich glaube, der Typ war ein bisschen größer und was ist Draymond Green 6'7 oder so?
Ja.
Irgendwie sowas.
Das ist ja ein bisschen anders, heißt vielleicht wieder 6'6 oder so. Ja, aber
der Typ war auf jeden Fall, also der hat die 2 Meter geknackt, würde ich meinen.
Okay. Ja. Kann man schon mal in der ersten Reihe sitzen.
Also kann man in der ersten Reihe sitzen mit. Er hatte auch so ein Pelicans-Polo, glaube ich, an. Deswegen, er sah fast aus, als würde er zum Team gehören. Ich weiß jetzt nicht, ob er da dazugehört hat.
Vom Gesicht her sah er ein bisschen aus wie Elon Musk. Deswegen, ich habe mir zuerst, ich musste zweimal hingucken, so, hä? Aber Elon Musk ist doch nicht so groß wie Draymond Green.
Also, ja, dem hätte er auch ruhig eine klatschen dürfen. Da hätte ich ausnahmsweise nichts gesagt. Wenn er dem in die Eier getreten hätte, herrlich. So,
kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben Olme der Woche abgehakt. Lass uns kurz über die WNBA sprechen, wo es tatsächlich News gibt, was Salary angeht. Die Gehälter in der WNBA sollen angehoben werden.
Yes.
Unter anderem natürlich dann auch das Max Salary, also den Höchstbetrag, den man verdienen kann. Der soll angehoben werden auf 1,1 Millionen.
Mhm.
Pro Jahr, genau.
Ja.
Und momentan ist der Max Salary bei 214.000.
Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also Gott sei Dank gibt's Brands, die diese Spielerinnen sponsern, weil das ist das ist geisteskrank.
Ja, also man muss es natürlich immer im Verhältnis sehen. Also 214.000 ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie verhungert oder so. Also
nein,
das sind jetzt keine armen Menschen. Aber im Verhältnis zu dem, was für die gleiche Tätigkeit die Männer verdienen in der NBA, ne, die auch Basketball spielen, das ist lachhaft.
Also brich mal so ein krankes NBA-Gehalt auf ein Spiel herunter. Mhm. Sorry, Alter, das geht nicht klar. Das ist ein absoluter Witz. Also da, Dame, ja, jetzt in seinem verletzten Status mit dieser Kombi aus 2 Verträgen, Buyout bei den Bucks, den kriegt er weiter bezahlt und den 9 noch dazu, kommt er ja auch, 70 Millionen im Jahr oder so. Der kriegt fürs Schuhebinden, kriegt er das, was Asia Wilson im Jahr verdient.
Ja, die ist MVP, ja.
So, also es geht einfach nicht und das große Thema bei diesen ganzen Verhandlungen ist ja auch das Wachstum der WNBA, die Aufmerksamkeit, die die WNBA jetzt bekommen hat, durch den Caitlin-Clark-Effekt, der dann auch, als sie jetzt fast nur Zuschauerin war im letzten Jahr, ging der weiter, weil auch jetzt die WNBA Finals super Quoten hatten. Asia Wilson, ja, eigentlich das ist, was alle meinen, dass Caitlin Clark mal wird. Deswegen muss man schon auch so ehrlich sein. Also Asia Wilson ist auf GOAT-Level hier gerade unterwegs. Hat irgendwie 3 Titel in 4 Jahren geholt. MVP, Defensive Player of the Year und so weiter. Und du bist ja dann auch im Rampenlicht. Und auch dein Fame, also das klingt jetzt blöd, aber das geht ja auch damit einher, dass du vielleicht in mancher Ecke auf der Welt jetzt nicht mehr in Ruhe essen gehen kannst oder irgendwie sowas. Mhm. Und dass du dann in Anführungszeichen nur $200.000 dafür bekommst, ist schon tough. Also
ja. Und 200.000 ist halt Maximum, ne? Also wir reden von einem Minimum-Salary von 66.000.
Das ist krank. Ne?
Und ja, durch die Erhöhung soll dann das Minimum Salary auf 220.000 erhöht werden. Und wie gesagt, also Minimum ist momentan 66.000, was du verdienen kannst ja im ersten und im zweiten Jahr, ne, von dem Rookie-Vertrag. Ja. Und dann, wenn du im dritten Jahr bist und dann alles, was dann darüber hinausgeht, ist dann Minimum 78.000.
Ja. Ja, also wir kommen zu beim bisschen was über 100.000 Average Salary raus. So.
Ja.
Und
ja,
keine Ahnung, also uns hören hier ja hauptsächlich erwachsene Menschen zu, die, glaube ich, auch so wissen, was man in normalen Jobs verdient, die auch mit weniger Aufmerksamkeit, mit weniger Druck, weil, also das muss man schon sagen, also der Druck ist ja genau der gleiche wie bei den Männern. Auch der Aufwand, der betrieben wird, ist genau der gleiche. Und wir haben das hier schon ganz oft thematisiert. Es wird, das Ganze drumherum ist ja sowieso teilweise echt lächerlich. Ja, also die Bedingungen, Trainingszentren, mittlerweile gibt's ein paar State-of-the-art, top-notch Geschichten da auch. Die Aces allen voran und so. Aber das Ganze drumherum, dann mit, man darf nur normale Public Flüge machen und so, also oder Commercial Flights nehmen, lauter so Zeug und dann hast du halt dagegen die NBA. Natürlich, die haben wunder was für Broadcast-Deals abgeschlossen, die auch eigentlich ja kein Mensch versteht, mit was war es, 76 Milliarden Paket oder so. Aber, und das ist halt der springende Punkt eben, das fließt halt an die Spieler zurück. Und das kann es halt nicht sein, dass du irgendwie jedes Spiel ausverkauft bist. Also es sind ja genug Franchises, jetzt sogar die Golden State Valkyries, das neue Team letzte Saison, immer ausverkauft. Und dann hast du da lauter Spielerinnen im Kader, die 66.000 verdienen oder was. Das ist so hart. Und die ausverkauften Spiele werden sicherlich nicht mit $3 Eintrittsgeld sein. So.
Ja. Ja.
Das geht nicht. Also das ist einfach, boah, ist schon tough. Und deswegen, ich bin gespannt, also weil es ist ja bisher nur ein Offer. Es ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Also das heißt, ja, die Spielerinnen können da jetzt schon noch, ja, also es sind, die Verhandlungen laufen noch, also die können da schon noch dagegen argumentieren. Und ich glaube eben, oder was man liest, ist eben dieses Hauptding Revenue-Beteiligung. Also wirklich, ja, dieser Liga-Wachstum, der ja stattfindet, das ist ja ein wahnsinniger Boom, dass der sich halt bemerkbar macht und dass nicht irgendwie statische Gehälter da gezahlt werden, sondern dass, wenn das jetzt Jahr für Jahr wächst, dass das Gehalt halt einfach ordentlich proportional mitwächst.
Ja.
Und ja.
Gut, ich meine, da können wir auch ruhig mal Zahlen nennen, ja, weil momentan, ist es momentan oder ist es das, was vorgeschlagen wird? Diese 9% vom Revenue?
9% ist das, was sie momentan bekommen.
Ja.
Genau.
Gut, dann vergleichen wir das mal mit dem, was die Männer in der NBA, ja, momentan bekommen, prozentual am Ligagewinn. Ja. Das ist bei 49%.
Genau. Also zwischen 49% und 51%. Also quasi ungefähr die Hälfte fließt,
genau,
an die Spieler zurück.
Ja. Also jedes Ticket, was verkauft wird in der NBA, genau, die Hälfte davon bekommen die Spieler.
Basketball-related income.
Ja. Ja, und die Spielerinnen bekommen 9%.
Ja.
Also,
das ist halt nichts. Und das ist, und genau, und das Gap gilt's zu schließen. Und natürlich, vielleicht kann man das jetzt nicht 1:1 machen, weil die Summen in der NBA einfach so hoch sind, dass du schon in der WNBA, ich meine, wir wissen alle, wirklich wirtschaftlich war das die letzten Jahre selten. Das ist ja jetzt gerade erst am Kippen, dass das sich in die richtige Richtung entwickelt. Aber dann muss das von Anfang an gescheit aufgesetzt werden. Weil das ist jetzt so, also wie man es auch jetzt gelesen hat, dieses, was ich gerade gemeint habe, dass das so einigermaßen statisch sich entwickelt, heißt tatsächlich, also 3% Yearly Race quasi. Mhm. Und 3% natürlich ist nicht wenig, also weiß auch jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, so ab einem gewissen Level sind 3% Gehaltserhöhung, also wenn man das wirklich jährlich hätte, wäre schon nice. Aber in diesem Millionen-Business, was die WNBA ja jetzt geworden ist, endgültig über die letzten Jahre, kann, also fair ist anders, sagen wir so.
Ja.
Bin ich echt gespannt.
Ja, ich auch. Also da wird einiges.
Ja, es ist ja ein Dauerthema. Also das ist ja genau das Ding. Deswegen gibt's ja auch so Sachen, die wir auch mit Kicks gemacht haben. She Got Game. Deswegen gibt's Everyone Watches Women's Sports. Diese Shirts oder diese Aktionen, weil das sind einfach Statements, die es braucht. Und es ist halt wirklich so, dass die Hallen oft ausverkauft sind. Ja, und dass die Einschaltquoten, das habe ich ja auch, das habe ich dir schon mal gesagt, da waren die Einschaltquoten besser als beim Baseball bei einem, was war das, bei der Subway Series oder irgendwie sowas. Mhm. Also deswegen, das heißt was. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Tropfen auf dem heißen Stein, was die da machen und interessiert eh keinen und deswegen brauchen sie gar nicht groß Ansprüche stellen. Nee, die entwickelt sich geil, die Liga, und das ist ein super Produkt, das sage ich auch schon immer. Und jetzt fließt halt auch noch das Geld, aber das Geld muss halt weiterfließen. Und deswegen, also es wäre ein guter erster Schritt auf jeden Fall, um Gottes Willen, Verfünffachung quasi des Maximum Salaries, aber wenn die Revenue Share nicht da ist, dann ist es halt irgendwie nicht ganz ausgeläuft.
Ja. Gut, ja. Es gibt wieder News zur NBA Europe.
Oh ja, da und bin ich jetzt zwar, gespannt, die habe ich nämlich noch nicht gehört.
Genau, und zwar soll die Liga den Betrieb aufnehmen, nicht in 2026, wie zuerst angenommen, sondern in 2027. Mhm. Aber im ersten Quartal 2026 soll das sogenannte Bidding vor NBA Europe Franchises beginnen. Das heißt, Money Rules und man kann sich praktisch eine NBA oder eine NBA Europe Franchise kaufen.
Ja, okay, krass.
Das kostet was, bei dieser Liga teilzunehmen. Mhm. Das ist ein Betrag, der jetzt noch nicht feststeht, weil da natürlich noch einiges ausbaldowert werden muss, was Finanzen angeht. Aber so viel steht schon fest, wenn die wenn FC Bayern Basketball da mitmachen will, dann müssen sie einen ordentlichen Latzen Geld auf den Tisch legen. Genauso wie Real Madrid, genauso wie Galatasaray. Und das soll halt, dieses Bidding soll 2026 im ersten Quartal losgehen. Und dann wäre praktisch Ligastart 2027 und würde wahrscheinlich, so die Gerüchte, mit einem Preseason-Turnier gegen NBA-Teams beginnen. Um das so ein bisschen anzukurbeln.
Ja.
Weiß nicht, ob das Preseason-Turnier dann für was zählt oder so. Oder ob das einfach nur praktisch ein Off-Season-Gaudi ist wie, weiß ich nicht, Summer League oder so.
Ja.
Aber ja, in die Richtung wird es gehen.
Ja, also das mit dem, ich fange jetzt erst mit dem Preseason-Ding an. Also finde ich interessant. Gibt's ja auch schon länger. Ich meine, die Mavs haben auch schon gegen Real gespielt, so Luka Doncic Homecoming-mäßig und so. Allerdings hättest du jetzt, also in der Theorie, das ist vielleicht auch Wunschdenken von mir, du hättest jetzt ja im Hintergrund dann, dass danach eventuell doch wirkliche Spiele stattfinden können. Deswegen hat es mehr so diesen Gradmesser-Charakter, als es sonst der Fall war. Nichtsdestotrotz, also wenn wir über NBA Preseason reden, schau die Lakers an, die da komplett drauf geschissen haben zum Beispiel. Also weiß ich jetzt nicht, ob dann da echte Competition stattfindet oder ob es halt einfach so Teil der Geldmaschinerie ist, um in Europa den Leuten irgendwie teure Tickets zu verkaufen, dass sie ja mit Reservisten gespickte NBA-Teams live spielen sehen können. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber das mit dem Bidding finde ich sehr interessant. Also das geht dann schon in die Richtung. Das heißt ja quasi, wenn jetzt ein, keine Ahnung, krass reicher deutscher Unternehmer, Lidl, Aldi, keine Ahnung, oder auch so jemand wie S. Oliver, ich meine, Leute, die auch schon anders, also S. Oliver als Beispiel, der jahrelang investiert hatte in Würzburg in die Basketball-Bundesliga.
Ich wusste nicht mal, dass das eine Person ist.
Die Brand heißt so, also der Typ heißt nicht S. Oliver. Der Gründer heißt Bernd
Der Stefan Freier. Oliver, der S. Oliver.
Bernd Freier hieß der Typ. Nee, das wäre jetzt hart, Alter.
Der Stefan Oliver, das reichste Mann in Deutschland.
Nee, aber der auch eben, also so Leute eben, könnten ja dann theoretisch hergehen und sagen, boah krass, ich kann mir meinen absoluten Lebenstraum erfüllen. Und es gibt jetzt zwar aktuell noch kein FC oder TSV oder irgendwas Dings,
ja, aber, den kann
aber
er
ist ja gründen. Wurscht, weil ich kaufe mir jetzt einfach eine Franchise und dann, dann gründe ich halt da irgendwas. So.
Ja.
Weil im Endeffekt ist es ja dann losgelöst von diesem deutschen Vereinsdenken.
Yes.
So. Also das kann jetzt, also oder Borussia Dortmund oder keine Ahnung was, also auch bestehende Großvereine oder fast Konzerne, die im Fußball stattfinden, könnten jetzt auch sagen, oh, wäre ganz geil.
Ja.
Großes Einzugsgebiet, Ruhrgebiet.
Mhm.
So, why not?
Tatsächlich ja.
Ja, okay.
Ich glaube halt, dass die Kosten da, also das reicht nicht einfach nur, Millionär zu sein.
Ja,
du
klar.
Musst Milliardär sein. Ja, also das muss sich schon so in Oligarchen-Level befinden, dass du da, glaube ich, mitbieten kannst als Privatperson.
Ja.
Ne? Ansonsten wird es halt so ein Konglomerat werden bei vielen. Also Leute, die sich dann zusammenschließen. Aber das hast du ja in der NBA mittlerweile auch.
Ne? Ja.
Das ist selten oder
eben,
nur
das sind ja
so
Investorengruppen, wo dann, also ich meine, das ist im Fußball, glaube ich, auch, also in Deutschland ist es ja ein bisschen anders, aber in auch in der Premier League, in England und so, sind es ja ganz oft, ich meine, LeBron hat Anteile an Liverpool.
Mhm,
so.
Ja.
Das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Also, dass du dich dann da, dass du Teil von der Blablabla Sports Group oder irgendwas bist und sind es verschiedene Geldgeber, die manche haben dann nur so kleine Prozentchen, wie jetzt LeBron bei Liverpool, und manche haben dann aber 50% und sind dann der offizielle Vereinschef oder was weiß ich.
Genau.
So.
Ich meine, was wahrscheinlich verboten sein wird, ist, dass du im Namen Werbung für dich beziehungsweise für dein Produkt machst. Ne? Also du kannst dann nicht irgendwie die Aldi Warriors sein oder so.
Ja, ja, ja.
Sondern das muss halt irgendwie wahrscheinlich als Vorgabe an eine Stadt geknüpft sein und dann muss es diesen Sport-Nickname geben und du bist dann der Besitzer davon und kannst dann vielleicht deine Arena danach benennen, aber es darf nicht im Teamnamen sein.
Ja.
Und das finde ich ja gut, also wir beide finden das gut, weil dieses Werbemaßnahmen-Ding, haben wir schon drüber gesprochen, wie manche Teams dann heißen.
Ja.
Das hat dann einfach, das sieht einfach in der Tabelle auch komplett scheiße aus.
Ja.
Wenn hier Wurstbuden an die Warriors oder
Knights
gegen, keine Ahnung, wen spielen.
Ja.
Stell dir vor, Wurstbuden an die kann sich so eine Franchise leisten und kauft die dann einfach. Ja.
Wild. Ja, okay, aber also ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich davon halten soll, weil es hat theoretisch schon Potenzial, weil ja eigentlich, und das ist dann schon so der springende Punkt. Ich meine, also ich kann mir weiterhin nicht vorstellen, dass du irgendwie so Belgrad und so weiter da, also den Fans geht es komplett am Arsch vorbei, glaube ich. Auf der anderen Seite ist die Euroleague ja nicht so viel anders. Also das ist ja vom Prinzip her auch eine in sich geschlossene Liga, wo dann ab und zu ein paar Teams ausgetauscht werden, aber nicht unbedingt, also die steigen ja auch nicht auf und ab. Sondern ist ja dann auch meistens, oder du qualifizierst dich ja auch nicht Mods, sondern ist halt dann so, ja, ihr habt jetzt seit Jahren euch irgendwie allgemein etabliert, ihr habt einen guten Standort und ihr habt viel Geld, also wenn ihr wollt, könnt ihr dazu. Ihr dagegen, naja, so wie es bei euch gerade ausschaut, also brauchen tun wir euch nicht unbedingt, ne? Ja, okay, cool, dann gehen wir raus. So ist es ja irgendwie, ganz vereinfacht gesagt. Und ja, weiß nicht, also keine Ahnung, ich bin weiterhin der Meinung, dass es eigentlich, also ich glaube, ich habe da wie so eine Sperre im Kopf, wenn dann da wirklich FC Bayern steht. Ich fände, es muss eigentlich so sein wie halt damals diese NFL Europe mit Rhein-Fire, Frankfurt Galaxy und so weiter.
Ja, dann sind es halt die Munich Bavarians.
Ja, klar.
Ja. Diese News kommt übrigens, also das ist tatsächlich eine offizielle Quelle, diese News kommt von NBA Deputy Commissioner Mark Tatum.
Oh.
der das gesagt hat mit dem Bidding Q1 2026. Also es ist jetzt keine Meldung von irgendeinem Blogger oder so. Das hat er bei einer offiziellen, ich weiß nicht, ob es eine Pressekonferenz war oder eine Pressemeldung, aber das hat NBA Deputy Commissioner Mark Tatum gesagt. Deswegen, also wird es tatsächlich ernst. Also das ist jetzt nicht nur ein Wunschtraum der NBA, die NBA Europe ins Leben zu rufen. Das sind tatsächliche Pläne und die NBA-Anwälte sind anscheinend schon dran, praktisch so ein Leak-Template aufzusetzen, wie so das aussehen könnte, was mit den Kosten verbunden ist und so. Ja. Also das wird jetzt so ausbaldowert die nächsten Wochen und Monate und Q1 2026 soll es losgehen mit dem Bidding und dann spätestens so, ja, im Sommer, denke ich, wissen wir dann, wer da in der NBA Europe an den Start gehen wird.
Du, ich denke, das wird auch schon vor dem Bidding dann mehr oder weniger feststehen, oder? Also da werden genug, glaube ich, so sagen, yo, das machen wir. Aber ja, also ich finde, ja, interessanter Ansatz. Also und da eben schon, ja, weg von dem typisch europäischen Vereinsdenken, sondern halt direkt, ja, NBA sind Franchises, boom, kauft euch ein. Ja. Spannend, ja, dann haben wir, ja, wenn die Gerüchte, die du vorher gedroppt hast, diese expected to join Teams, dann haben wir ja echt wirklich demnächst eine NBA-Franchise in München, quasi. Weil ob man dann sagen
die
kann,
Münchner
man
sagen ja immer noch,
NBA,
also FC Bayern Basketball sagt ja immer noch, sie können nichts bestätigen, sie sprechen nicht oder sie bestätigen keine Gerüchte, deswegen nichts ist in Stein gemeißelt, aber natürlich wird FC Bayern da gemunkelt oder werden die gefragt, weil das einfach eine Marke ist in Europa. Also
würde auch zu der
klar.
Entwicklung passen der letzten Jahre, auch mit diesem, dass man da so den SAP-Garden jetzt hat und so. Also das
Es wäre scheiße, wenn es also deutsche Teams gäbe und keines davon ist in München.
Genau, das wäre das eine. Und was auch scheiße wäre, und das kann ich bisher jetzt noch gar nicht einschätzen, was das eben für die aktuell noch existente Euroleague bedeutet.
Ich glaube nicht, dass beide Ligen nebeneinander existieren können.
Nee. Das ist nämlich eben das Ding. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Und dann ist halt
denk
auch
mal an
wieder,
den Schedule. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht mit der NBA Europe, aber...
Eben, und dann hast du ja, das Thema, wo ich zwar sage, okay, so ein paar dieser Fan geht es eigentlich am Arsch vorbei und die brauchen nicht die NBA mit diesem ganzen künstlichen Drüberstülpen von irgendwelchen Entertainment-Sachen und so weiter, dieser ganze NBA-Zirkus, das
keine
braucht
Halftime-Chance.
Nee, aber das braucht so ein Hardcore-Fan sowieso nicht. Aber wenn die Euroleague wegfällt, dann zwingst du ja, also im Endeffekt ist es schon so ein Bully-Move von der NBA.
Schon, ja. Weil also, du hast ganz recht, also eigentlich zwingst du sie, dann daran teilzunehmen, weil so ein Partizan Belgrad will sich natürlich messen mit einem Real Madrid.
Genau, eben.
Und wenn die Euroleague nicht mehr da ist, gibt es ja nur noch, keine Ahnung, Freundschaftsspiele.
Dann, genau, spielen dann Panathinaikos etc. wieder im Eurocup quasi oder in den quasi offiziellen Ligen. So.
Ja.
I don't know.
Ja. Ich meine, solche Teams wie Alba Berlin sind ja aus der Euroleague zurückgetreten, weil es zu teuer war.
Ja.
Ne? Und sie gesagt haben, das rechnet sich nicht für uns. So wie es jetzt aussieht, wird die NBA Europe wahrscheinlich ein ganzes Stück teurer sein. Also dann stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man in das eine Ding, aus dem einen Ding austreten, was teuer war und bei dem anderen dann mitmachen? Das ist dann die Frage.
Schwierig.
Ja.
Schwierig. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ein Finanzier kauft sich da ein und sagt, ey,
genau,
ich übernehme das.
Weil natürlich, und das muss man ganz ehrlich sagen, genau solche Menschen, wie jetzt die, keine Ahnung, unterstelle ich jetzt einfach, ohne diese Menschen zu kennen, aber typischerweise sowas wie die Aldi-Leute oder halt irgendwie
oder
diese
Stefan Oliver.
Diese Großunternehmer mit Milliarden im Rücken, die dann in sowas einsteigen könnten, bin ich mir nicht sicher, ob die Euroleague überhaupt kennen, aber die NBA kennt halt jeder. So.
Das ist ein guter Punkt.
Und das ist halt wahrscheinlich einer der großen Faktoren, auf den die NBA selbst setzt. Die Stärke der eigenen Marke, die Bekanntheit. Und das ist dann am Ende wahrscheinlich das Zünglein an der Waage für solche Investoren oder für solche Entscheidungen. Ja, deswegen weiß nicht, ob es dadurch besser wird. Ach, keine Ahnung.
Ich bin auch immer noch torn wie du. Also
ja, ich glaube, eigentlich braucht es niemand, aber. Ja.
Aber ich habe es schon mehrmals gesagt, die werden die Entscheidung auch ohne uns treffen. Deswegen können wir uns einfach zurücklehnen und schauen, was da passiert. Wenn die NBA Europe kommt und sie kommt nach München, dann werde ich natürlich versuchen, auch da mal hinzugehen und mir das anzuschauen.
Klar.
Weil interessant ist es auf jeden Fall. Aber ob das jetzt irgendwie eine langfristige coole Sache ist, I don't know. Die kann auch in 3-4 Jahren wieder beendet sein. Mhm. Ich meine, schau dir an, wie lange hat die NFL Europe gehalten. Das so gefühlt war das auch nur, weiß ich, 5 oder 6 Jahre oder so und dann war Feierabend.
Ja, deswegen, also es sind ganz viele fette Fragezeichen, aber ja, wir werden sehen.
Fette Fragezeichen gibt es auch beim DBB-Kader, der jetzt bekannt geworden ist für die WM-Quali.
Ja.
Wir haben jetzt den 20. November, in knapp einer Woche wird Deutschland gegen Zypern oder Israel? Also Deutschland ist in der WM-Quali-Gruppe mit Zypern, Israel und Kroatien.
Ja.
Und am 28.11. spielen sie entweder gegen Zypern oder Israel. Eines dieser beiden Teams, Israel oder Zypern.
Ja.
Und der Kader ist jetzt bekannt gegeben worden, der natürlich ohne NBA-Spieler und also ohne deutsche NBA-Spieler und ohne deutsche College-Spieler gespickt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne vielleicht die Hälfte der Leute. Also ich kann die Namen mal vorlesen und ihr könnt an euren Geräten zuhören und mir einfach sagen oder so mitzählen, wie viele Leute ihr davon kennt. Ich fange an.
Du bist ja nicht in der BBL drin, das muss man.
Ich bin nicht in der BBL drin, habe ich nie behauptet. Ich bin kein deutscher
Basketball-Liga-Experte.
Liga-Experte, BBL-Experte. Ja. Aber gut, wir haben Norris Akbakoko, Mahir Akwa, Isaac Bonga, Nummer 1, den ich kenne, Kai Brunke, Oscar da Silva, Nummer 2, den ich kenne, Malte Delo, Justus Hollatz, Nummer 3, Jack Kajil,
Den habe ich
gesehen beim.
Der war beim INGT auch dabei.
Beim INGT habe ich den gesehen.
Genau, und der war in dem U19 WM-Kader einer von den tragenden Säulen.
Ja, genau. den habe ich gesehen, also den kenne ich auch. Sind wir bei 4. David Krämer, Real Madrid, 5.
Ja.
Jonas Matissek,
Alba.
Joshua Obisi,
Ex-Kiss Ibom.
Ja, oh, okay. Ja. Andi Obst, den kenne ich auch. Luis Olinde,
auch Alba.
Till Pape, Christian Sengfelder, Nelson Weidemann, den kenne ich auch.
Ja.
Und Colin Welp, da kenne ich seinen Vater.
Ja. Ja, also ich kenne ein paar mehr als du auf jeden Fall, aber auch nicht alle, weil ich auch nicht deep genug in der BBL drin bin. Aber ich finde allgemein, also wenn es alle Teams so machen, dann hält sich ja irgendwie die Waage. Aber ich bin immer gar kein Fan von diesen Fieberfenstern quasi, wo dann diese Quali-Spiele stattfinden. Wenn du dann, also klar, irgendwann musst du auch andere Spieler mit ausprobieren. Und im deutschen Fall, wo du eine Handvoll in der NBA hast, dass die dann nicht am Start sind, meinetwegen, College-Spieler ähnlich. Dafür haben wir ja auch so einen größeren Talentpool mittlerweile in Deutschland. Aber es ist schon immer echt ein bisschen wild, weil vor allem beim Basketball, wo du halt immer nur 5 Leute auf dem Feld hast, wenn von den 5, die bei den Turnieren spielen, halt gar keiner dann auf dem Feld steht, finde ich das schon hart. Also das ist dann schon, das ist einfach eine komplett andere Mannschaft. Also klar hast du da jetzt welche dabei, die auch bei der EM dabei waren, aber aus denen kannst du ja nicht mal eine Starting Five bilden.
Richtig. So.
Und das finde ich schon echt, also ich meine, sorry, man spielt ja jetzt auch nicht gegen Spanien und Frankreich, aber so sollte man trotzdem die anderen schlagen. Aber ich, also es, ich möchte jetzt nicht sagen, ich zuck auch immer wieder zusammen, aber man, also man liest dann immer so diese Aufstellung, denkt sich schon so ein bisschen so, okay.
Ja. Mhm. Ich meine, du hast eine berechtigte Frage gestellt, als ich dir das geschickt habe, wo ist Maodo Loh? Weil Maodo Loh ist nicht NBA-Spieler und auch nicht im College.
Ich habe keine Ahnung.
Warum ist der nicht nominiert?
Ja, weil genau solche Spieler brauchst du ja dann. Also meine ich zumindest. Also dass du wenigstens von den Erfahrenen, oder auch Daniel Theiss spielt ja auch in Europa. So.
Stimmt, ja.
Das, weil der Bonga ist ja dabei.
Der Bonga ist dabei.
Und Andy Obst ist auch dabei und so. Also es ist jetzt nicht so, dass von den vom Core der letzten Turniere gar keiner am Start ist, aber wenige. Und ja, da wie du sagst, Fragezeichen war die richtige Überleitung, weil da denkt man sich schon, warum? Und
also Maodo Loh, für alle, die es nicht wissen, spielt bei Žalgiris Kaunas in Litauen.
Spielt stark. Also
und
das
spielt
ist
stark.
Ja, also,
also der ist nicht verletzt oder so, deswegen, also nicht dauerverletzt, sodass man ihn nicht nominieren könnte. Der ist fit. Also, I don't know. Warum nicht?
Also gut, ich meine, du investierst halt auch einen Arsch voll, arschviel Zeit einfach so über die letzten Jahre. Vielleicht ist dann so, dass da offen drüber gesprochen wird, so, yo, im nächsten Fenster setze ich mal aus, dafür darf dann halt einer von den anderen mal ausprobiert werden. Ja, und wie gesagt, wenn es ein Fenster gibt, wo man das machen kann, dann ist es eins, wo so Gegner wie Zypern dann kommen.
Es ist übrigens Israel, ich habe nachgeschaut, 28.11. Ist gegen Israel.
Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Israel auch nicht die krasseste Mannschaft am Start haben wird, weil da auch die besten...
Ja, auf die ja wird nicht spielen.
Genau, eben, weil die ja auch in der NBA sind. Dementsprechend, wird, also es sollte reichen, hoffe ich. Es gibt dann den Spielern, die normal nicht so viel Zeit haben, die Möglichkeit, sich zu zeigen. Du hast auch gleich gesagt, Krämer 30 Average. In so eine Richtung kann ich es mir gut vorstellen, weil der hat ja dann normalerweise Feuer frei und sollte so der offensive Go-To-Guy sein. Ja. Also ich bin gespannt, aber es ist einfach, es ist bei so Quali-Spielen oder in diesen Fieberfenstern immer sehr wild, was dann da für Aufstellungen oder Kader zu sehen sind, nicht nur bei Deutschland. Da hast du mir vorhin auch schon so einen kleinen...
Aber bevor wir zu den Amerikanern kommen, wie heißt nochmal der junge Point Guard, der in Texas spielt?
Chris Anderson.
Ja.
Also der auch hat, Amerikaner ist. Ja. Oder Halbamerikaner.
Okay, aber der kann deutsche Nationalmannschaft spielen.
Ja, ne? Ja, genau.
Ja, genau. Der hat ja auch, der hat ja auch die U19.
Ja. Und der war ja in den Vorbereitungsspielen zur EM der einzige Jugendspieler im deutschen Kader. Der ist ja
hat der nicht diesen krassen Dank gemacht beim Fastbreak? Ja.
Genau.
Ja. Der hat, ohne dass ich jetzt die Stats im Kopf weiß, im ersten Spiel hat der crazy losgelegt. Ich glaube, der hatte 30 Punkte oder so in seinem allerersten...
35, 37.
Genau, in seinem allerersten College-Spiel.
Nee, der schon länger auf dem College. In seinem ersten Spiel diese Saison.
Ah, genau. Echt?
Genau. Ja.
War der schon? Okay. Ja, sorry. Ja,
der war schon. Aber er ist krass. Also, deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass der nicht irgendwie in diesen Mock-Drafts höher ist. Mhm. Weil der bringt anscheinend die Leistung. Ich muss aber dazu sagen, also... ich weiß nicht, ob hier unter den Zuhörern Menschen sind, die da irgendwie einen einfacheren Weg haben, aber College verfolgen ist super schwierig.
Ja.
Durch dieses Aufgefächerte in diese 1000 Divisions und dass es so viele Teams sind. Also ich versuche die ganze Zeit auch so ein bisschen am Ball zu bleiben bei Hannes Steinbach. Ich checke mal gar nicht, wann die spielen. Dann gehe ich da auf irgendwie ESPN und so. Dann sind die rausgefiltert aus den Ergebnissen. Dann musst du wieder den Filter richtig einstellen und keine Ahnung. Also echt schwierig. Aber da haben wir ja einige Deutsche jetzt aktuell. Und Hannes Steinbach, weil ich gerade Mock Draft gesagt habe, der wird schon ganz gut gerankt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Und das wäre aber ja natürlich auch 100% ein Spieler, der normalerweise in so einem DBB-Kader auftauchen müsste.
Ja, auf jeden Fall.
Aber glaub, das wird eher selten der Fall sein, solange man in den USA spielt.
Gut, dann kommen wir mal zu den Amerikanern. Team USA. Als die Nachricht kam und die Namen bekannt wurden, musste ich zweimal schauen, weil ich dachte, ja, ist das jetzt das, weiß nicht, U18-Team, warum kenne ich da keinen einzigen Namen? Also das US-Team für WM-Qualifikation, ja, wurde bekannt gegeben. Und möchte ich auch kurz vorlesen und ihr könnt dann mal mitzählen, ob ihr schon den einen oder anderen Namen gehört habt. Marjon Beauchamp, Pedro Bradshaw, Garrison Brooks, Torrey Craig, Kessler Edwards, Kyle Guy,
okay,
Nate Hinton, Brandon Knight, Jaden Shackelford, Javonte Smart, Jeremiah Tillman und Ryan Woolridge. Das ist Team USA.
Ich glaube, drei waren es bei mir.
Also okay, ich habe Torrey Craig, ja, habe ich auch schon mal gehört, weil der, ja, hatte ich den ein oder anderen Mal, hatte ich den als so Flyer im Fantasy-Team, ja, so für eine Nacht oder so. Brandon Knight, hast du mich vorhin aufgeklärt, dass, ja, das der Brandon Knight ist?
Der von DeAndre, von, ja doch, DeAndre Jordan.
DeAndre Jordan, ja, gekillt worden ist.
Genau.
Aber so gefühlt vor 10 Jahren. Ich dachte, der ist schon, ja, längst retired oder so.
Ja.
Wer war der dritte für dich?
Kyle Guy.
Okay.
Den habe ich auch, ich bin mir nicht sicher, der hat in Europa auch gespielt, glaube ich.
Okay. Ja gut, das ist es.
Aber ich fand es jetzt super witzig, weil das hat sich so, das hätten auch irgendwelche Fantasienamen sein können. Da waren unglaublich viele so Shackleworth und so, die so längere Namen hatten. Das war fast wie in diesen Sketches, wo die so die NFL aufs Korn nehmen und also hier Kian Peel und irgendwelche vogelwilden Namen vorlesen. Es ging fast in diese Richtung, war eine interessante Mischung. Wir hätten jetzt immer noch die Gesichter eingeblendet.
Diesen gehört. Einen Key and Peele Dings, ja, den habe ich tatsächlich vor 2 Tagen erst noch gesehen. Das ist unglaublich.
Crazy.
Kann man immer wieder anschauen.
Das ist absurd.
Devoin Shower Handle.
Ja. Aber in so eine Richtung ging das gerade fast.
Ja. Ich schaue gerade, gegen wen die Amerikaner spielen müssen. Gut, sie müssen unter anderem gegen Nicaragua spielen.
Ja, okay.
Dann nehme ich an, dass das reichen wird, was sie da, ja, aufs Feld bringen. Die anderen Teams kann ich jetzt hier nicht rauslesen. Aber werden
aber
wahrscheinlich
das war schon
ähnliches
so.
Kaliber haben.
Also ich blick da auch immer nicht ganz so durch. Also weil ich wüsste jetzt nicht, wo ein Brandon Knight, auch keine Ahnung, wie alt ist der dann jetzt, 35 auch, wo der spielt, wie diese... Also, weil wenn die nicht in Europa sind, wo spielen die dann? Spielen die dann in,
ja, sowas,
China, Mexiko?
Ja, oder Domrep oder Puerto Rico?
Puerto Rico, ja, aber also, weil was ist das dann noch für ein Niveau? Wie fit sind die? Also, weil, keine Ahnung, ich würde schon mal behaupten, dass der europäische Top-Basketball ein ganz anderes Level hat als das. Und deswegen finde ich das immer ganz wilde Mannschaften. Sehe jetzt nicht das erste Mal. Das sind dann immer so Spieler dabei wie Langston Galloway oder sowas.
Ja.
Also so genau diese Kategorie Spieler, deren Namen man irgendwie parat hat.
Trajan Langdon.
Genau. Wo man dann weiß, aha, die waren mal gut oder die hatten kurze Phasen, wo die stark waren. Also Langdon ist natürlich so ein Spieler, da habe ich damals erst gedacht, es wird so ein Allen Houston-mäßiger.
Tatsächlich Allen Houston, so sieht er auch aus.
Genau, und war aber auch so, der hatte auch einen guten Wurf und alles, ja, und auch so ein Scorer, aber der hat ja gar nicht gezündet in der NBA. Ja, aber
das sind tatsächlich solche Spieler, die,
genau,
in der NCAA halt, ja, super gut waren, von denen, ja, du dachtest, Alter,
ja, genau,
die müssten eigentlich auch in der NBA gut sein und dann überhaupt, ja, nicht zünden.
Ja.
Die sind dann halt so das Team USA B oder
Quali-Team.
C-Team.
Ja, genau. Ja. Ja. Und dann auch aber mit, ich weiß nicht, wer jetzt aktuell dann da der Coach ist, aber das sind dann immer Coaches wie Jeff Van Gundy oder so. Also wirklich auch gestandene NBA-Coaches, die, mhm, dann für solche Teams verantwortlich sind. Und das finde ich, also ich finde es ein super spannendes Konzept, weil, also dass du gar nicht in der Lage bist, also fände ich jetzt zum Beispiel wesentlich interessanter, wenn ich jetzt der Grant Hill wäre, der da jetzt die Zügel in der Hand hat, dass ich mit Teams spreche in der NBA. Ich meine, der FIBA-Break, der gilt ja nicht für die NBA, die spielen ja einfach weiter. Also, mhm, das ist ja jetzt nicht so, dass die 2 Wochen Pause haben. Aber dass du dann wirklich Spieler hast, wie, keine Ahnung, was ist denn da gerade einer? Meinetwegen, also blöder Vergleich, weil der ist dann vielleicht doch vom Niveau her nicht ganz so, aber wie den Bronny oder so. Mhm. Spieler, die Teil eines NBA-Kaders sind, die aber eigentlich mehr so Garbage-Time-Spieler sind, junge Spieler,
ja,
die Entwicklungspotenzial haben, die sich entwickeln könnten, wenn sie in der Drucksituation Team USA muss sich qualifizieren wären. Mhm. Weil da bin ich ja schon immer großer Freund von, dieses, ein Spieler, der 1, 2, 3 Jahre NBA auf dem Buckel hat, wenn der dann im Sommer bei Olympia oder WM mitspielt, macht der meistens einen großen Sprung. Und diesen Effekt könnte man ja theoretisch testen, indem man 2 Spiele lang, keine Ahnung, was da für Kandidaten jetzt dabei wären, aber so Spieler, die der 9., 10., 11., 12. Mann irgendwie sind,
ja,
fände ich eigentlich einen besseren Ansatz. Aber gut,
ja, auf jeden Fall, ja.
Da wird die NBA dann vielleicht auch dazwischen grätschen und irgendwelche Klauseln in den Verträgen oder was. Aber das,
ja,
fände ich auf jeden Fall besser, wie so einen zusammengewürfelten Haufen an Gescheiterten.
Ja.
So, also so liest sich das ja immer. Ja.
Also diese Two-Way-Player, die wären, genau, halt eigentlich praktisch prädestiniert,
voll,
dafür.
Wäre, ja, doch, wär doch, also keine Ahnung, Mac McClung.
So, Alter, Mac McClung.
Nimm doch so einmal mit, so,
ja,
bevor du da, ja, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Also, ja.
Brody und Mac McClung.
Ja, ja.
Sofort.
2 Highflyer. Undersized für jede Position.
Undersized sind sie, ja. Ja.
Nee, aber das ist, also, das wäre, also, für mich, und das macht's ja auch attraktiver, weil jetzt, also, keine Ahnung, ich kenne mich mit USA Basketball und den Strukturen, die da dahinter stecken, gar nicht aus. Also, ich habe keinen Plan, wie die Rädchen da drehen, aber, also, keine Ahnung, dafür, dass, also, dass du dann da irgendwie, also, Brandon Knight, weiß ich nicht. Also so,
ich wusste nicht, dass der noch Basketball spielt.
Ja, ich auch nicht. Aber genau, das kann es ja eigentlich nicht sein. Dann, ja. Nimm doch irgendwie diese Young Guns auch ein bisschen. Klar, braucht es irgendwelche Vets in dem Team und dann nimmst du meinetwegen doch Brandon Knight mit, aber füllst das halt auf mit ja, irgendwie so Up-and-Coming-Leuten, die halt leider doch nicht ganz so viel Up-and-Coming im aktuellen NBA Kosmos sind. Ja, fänd ich irgendwie besser. Oder so ein.
Ja, auf jeden Fall.
An der Stelle super interessant, wollte ich im letzten Podcast sagen. Luke Garza zum Beispiel.
Mhm.
Also ein Spieler, der eine gute College-Karriere hatte, der noch am Anfang seiner NBA-Karriere steht, der aber nicht zum Zuge kommt. Wo aber jeder weiß, der kann's, der ist auch coachable. Der investiert viel, den könnte man da mit reinnehmen. Und der, deswegen habe ich den Namen auch gerade parat, hast du das gelesen?
Ich glaube nicht, ne? Also von Luke Garza habe ich schon ewig nichts mehr gelesen.
Der ist ja bei den Celtics jetzt,
ja,
hat auch ab und zu ein paar Minuten. Nicht alle Teams tracken das, glaube ich, aber die, also irgendeine Firma gibt es, die tracken jeden Wurf, den, mhm, ein Spieler im Training nimmt.
Im Training? Oh, okay.
Genau, also Training, Shootaround, also alles, was außerhalb vom Spiel stattfindet.
Mhm.
Und tatsächlich, der Spieler, der die meisten Würfe nimmt in der ganzen NBA, ist Luke Garza. Der hat letzte Saison 42.000 Würfe im Training genommen.
Ist das, sind das also praktisch so Trainingswürfe im Trainingsspiel? Oder ist es,
nee,
halt
allgemein?
Also praktisch
auch,
wenn du einfach,
also mir kam's
einen
auch ein
Rebounder
wenig
hast und du wirfst einfach.
Ja, also mir kam es auch ein bisschen wenig vor, 42.000, weil das sind ja quasi 500 pro NBA-Spiel ungefähr,
ja,
wenn man es jetzt mal rundet.
Aber es ist keine Spielsituation, sondern es ist,
nee,
dann halt,
nee,
auch die,
nee, nee, also
wo
einfach,
du einfach nur Wurftraining machst.
Genau. Ja.
Okay.
Und das war anscheinend mit Abstand. Also ich glaube, also so, wenn ich es richtig im Kopf habe, war irgendwie das Zweitmeiste, da war kein Name, waren so im 30.000er Bereich und er hat 42.000.
Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass Steph Curry krass
safe
viele Würfe
ich
nimmt,
auch
also
gedacht,
der praktisch nur Wurftraining macht.
Und ich, wie gesagt, ich habe das Tracking-Ding, ich bin da nicht ganz durchgestiegen, aber das war so eine Schlagzeile, die neulich so aufkam und ich hätte jetzt auch gedacht, dass du, keine Ahnung, dass so ein Curry oder Klay Thompson, diese klassischen Shooter.
Klay Thompson
halt,
könnte es vertragen.
Ja, der
glaube, der hat aufgehört,
aktuell,
seitdem er seine Freundin kennengelernt hat.
Ja, aber dass du halt einfach jeden Tag 1000 Würfe nimmst oder was. Also ich meine, das ist körperlich nicht möglich, glaube ich, weil da das geht, dann hast du irgendwann große Ellbogenprobleme, aber irgendwie so in der Richtung habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Also weil die trainieren ja auch nicht, das haben wir ja auch schon aus Quellen erfahren, ein LeBron, ein Steph und so weiter, die trainieren ja nicht so, wie man sich das jetzt als aktiver Vereinsbasketballer so ein Training vorstellt, sondern die gehen da hin und werfen ein bisschen auf den Korb und dann hören sie halt wieder auf. Ja. So. Also das ist, da ist selten Intensität im richtigen Training, weil die Spielfrequenz halt so hoch ist. So. Ja. Ja, aber das nur an der Stelle, das wollte ich das letzte Mal schon sagen. Luke Garza, eben solche Art Spieler, die noch jung und hungrig sind und auf ihre große Chance in der NBA warten, wo du weißt, das ist ein ordentlicher Basketballer, lass solche einfach für Team USA auflaufen. Absolut. Dann ist das auch für die Fans in irgendeiner Form wenigstens relevant. So ist dann immer so, keine Ahnung, also nichts gegen diese Spieler, aber
ja,
also wenn einer, der sich mit der NBA auseinandersetzt, diesen Kader liest, denkt, also, was ist das?
Ich meine, also das Qualifikationsspiel gegen Nicaragua wird in College Park in Georgia stattfinden. College Park, weiß ich nicht mal, ob die Stadt so heißt oder ob das der Park von irgendeinem College in Georgia ist. Und weiß ich auch nicht, wie viele Leute sich jetzt Nate Hinton und Javonte Smart anschauen wollen.
Ja.
I don't know.
Ich glaube, das ist eine, ich dachte, das ist ein Vorort von Atlanta.
Ja? College Park?
Glaube ich, ja.
Ja, okay.
Das ist, spielt eine Rolle im Rap-Game.
Oh. Alright.
Ja.
Gut, hast du noch was?
Nee, glaube ich nicht.
Ja, das war erstmal.
Ich wollte eventuell eine Frage stellen, aber die hebe ich mir für wann anders auf, weil mir selber keine Antwort auf die Frage eingefallen ist. Deswegen wäre das jetzt
das sind immer die besten Fragen.
Komisch gewesen. Ja,
das war erstmal die letzte Folge. Das nächste Mal melden wir uns aus Japan, beziehungsweise du meldest dich aus Japan.
Ja.
Ich melde mich aus München und dann versuchen wir irgendwie die Schalte hinzukriegen.
Ja.
Irgendwie live.
Wird schon funktionieren.
Müssen wir nochmal schauen, was die Zeitverschiebung da
acht Stunden schlau Unterschied macht
oder was, wie man das am schlausten veranstaltet.
Ja.
Und mal schauen, was du berichtest aus Japan.
Yes.
Wo du da gerade bist und vor allen Dingen, wie Bild und Ton dann sind. Keine Ahnung. Ja. Also nächste Folge wird auf jeden Fall ein Experiment.
Ja. Aber so im Hotel und so, ich meine, da wäre ja immer WLAN und ich werde mir so eine eSIM zulegen mit Unlimited Data normalerweise. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut das dann tatsächlich ist. Also soweit ich mich erinnere, war das die letzten Male eigentlich gut. Deswegen
wäre
schon was Kleines hinbekommen.
Ja, gut. Geil wäre natürlich, wenn du aus irgendwas typisch Japanischem irgendwie. Wenn du in so einem Katzencafé sitzt oder sowas. Ja. Oder in so einem Pokémon-Park oder keine Ahnung, wo du dann auch mal so die Kamera so, ja, ich zeige euch das kurz und dann so zeigen, weißt du?
Ja, schauen wir mal. Also, wie gesagt, wir müssen da nur irgendwie vom Timing her uns einig werden, aber dann kriegt man da auf jeden Fall was hin. Es wird dann keine 1,5-2 Stunden Aufnahme.
Nee, es wird auf jeden Fall kürzer.
Kleines Update mehr oder weniger, aber ja. Wir haben es vor, weil die Streak soll nicht reißen.
Sehr gut, sehr gut. Gut, das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Er aus Japan, ich aus München und wir sind raus. Ciao.
Yes, sir. Bis dann, sayonara.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Cowboy. Reloaded.